Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Meine heutige Interviewpartnerin wurde 1970 in Mainz geboren. Sie studierte an der Kunsthochschule in Hamburg und an der Kunsthochschule in Oslo, unter anderem bei Bernhard Blume und Wolfgang Tillmanns. Mittlerweile lehrt sie seit 2011 an der Kunsthochschule für Medien künstlerische Fotografie. Herzlich willkommen, Beate. Viele Grüße nach Berlin.
Ja, danke, Andy, für die Einladung. Ich freue mich, hier mitmachen zu können bei dem Podcast, den ich sehr klasse finde.
Oh, vielen, vielen Dank, Beate. Dankeschön. Meine erste Frage, wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
Ich habe zunächst mit Installation, Malerei gearbeitet, auch mit Zeichnung und Text. Und Fotografie war für mich zunächst nur so ein Medium, wo ich meine Installationen abfotografiert habe. Und technisch hatte ich es dadurch ganz gut im Griff. Aber es war kein eigenständiges Medium. Und dann kam Photoshop. Und das war so der Punkt, wo es mich anfing zu interessieren. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich immer Zweifel hatte an Fotografie als abbildendes Medium und mich interessiert habe eigentlich für den Zwischenraum zwischen Abbildung und dem, was eigentlich vor der Kamera war. Also da ist ja so eine Art von Gap, da ist ja was verloren geht und genau das interessiert mich. Also eigentlich der Blick aufs Medium selber. Sozusagen nicht als Fenster, was durchsichtig ist, zu begreifen, also womit man so direkt auf Wirklichkeit blickt, sondern zu wissen, dass Fotografie wie ein ganz, ganz starker Filter ist, der Wirklichkeit umschreibt. Und da war Photoshop natürlich ein tolles Medium, um das zu reflektieren und zu zeigen. Und da bin ich künstlerisch eingestiegen und ich war noch im Studium und das war sehr lustig, weil es bei uns eben ganz wenig Anleitungen gab. Wir hatten zwar so eine Fotowerkstatt, aber ich musste ja analog fotografieren. Damals waren die Digitalkameras zu schlecht. Also Ende 90er Jahre taugten die nichts für die Auflösung, die ich haben wollte. Ich fotografierte also analog und ging in die Fotowerkstatt, ließ mir eine analoge Großbildformatkamera erklären und der gute Werkstattleiter erzählte mir erstmal, wie der Film reinkam und das war falsch rum. Und ich war also mit einer 13, 18 Fachkamera draußen unterwegs, eine Wahnsinnsplackerei. Und die ganzen Negative waren falsch rum belichtet. Also es war zwar was zu sehen, aber in skurrilsten Farben konnte man alles wegschmeißen. Und so habe ich mich langsam rangetastet an die Technik. Zum Beispiel hatte unsere Hochschule auch gar keinen Trommelscanner. Das war die Art der Digitalisierung damals. Und es gab aber von Line & Color so einen Flachbettscanner. Und den habe ich dann aktiviert und eben Abzüge machen lassen von meinen analogen Fotos auf dem Flachbrettscanner. Und so kriegte ich so relativ kostengünstig einigermaßen gute Scans.
Da sind wir schon mittendrin im Gespräch. Aber jetzt machen wir nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Und was hast du nochmal genau studiert und wo?
Ich habe an der HFBK in Hamburg studiert, Freie Kunst. Und für mich war das nie so eine Entscheidung, jetzt will ich Künstlerin werden. Das war einfach klar. Und darum habe ich es dann auch gemacht. Und ja, und zunächst war das ein Ort, der sehr bilderfeindlich war, sehr konzeptionell ausgerichtet. Und ich selber kam hin und wollte eigentlich Bilder machen. Also Bilder im weitesten Sinne. Ich glaube, daraus ist eigentlich das entstanden, was ich heute auch bin. Einerseits jemand, die extrem konzeptionell denkt und gleichzeitig in Bildern arbeitet.
Da muss ich natürlich direkt nachfragen, was war denn da am Studium in Hamburg bilderfeindlich?
Es gab fast keine künstlerischen Positionen. Es waren damals ja sowieso nur Männer, muss man dazu sagen, als Professoren außer Abramowitsch, die mich inhaltlich nicht interessierte, weil mich Performance nicht interessierte. Und diese männlichen Professoren, die arbeiteten alle mit oder fast alle mit konzeptionellen Ansätzen, wo es eigentlich eher um eine Konstruktion eines Werkes ging, denn um ein Resultat. Und wenn das Resultat da war, dann war das extrem minimalistisch und abstrakt.
Bei wem hast du dann studiert?
Also ich war bei Bernhard Blume, der ja damals eben, eigentlich sind es ja Anna, und Bernhard Blume, Anna durfte nicht mitmachen. Das war so damals in der Hochschulpolitik. Und also Anna durfte nicht mitmachen, darum nur Bernhard Blume. Und dann in einem Jahr hatte ich den Wolfgang Tillmanns als Gastprofessor. Und beide waren für mich schon wichtig an verschiedenen Stellen. Also der Bernhard Blume pushte einen zu einer Art von extremen Konsequenz im Werk. Der ließ das nicht zu, wenn irgendwas so, mal so ausgeführt wurde oder sozusagen so eine Art von konzeptioneller Unschärfe hatte. Und interessanterweise war es aber dann so, dass Wolfgang Tillmanns, ein Konzept schon verstand, als der Bernhard Blume es nicht verstand. Und zwar verstand Bernhard Blume es nicht, weil er noch keine Bilder sah. Und Wolfgang hatte das Konzept kapiert und gab mir dann so Materialscheine, mit denen ich dann erstmals große fotografische Abzüge machen konnte. Und dann waren die Bilder da und dann war der Bernhard Blume auch überzeugt.
Ja, gegensätzlicher konnten die beiden ja auch nicht sein, oder?
Ja, man würde ja das Gegenteil erwarten, nämlich dass der Wolfgang Tillmanns sich auf die Bilder stürzt und der Bernhard Blume vielleicht konzeptionell denkt, aber es war wirklich umgekehrt.
Nochmal zum Begriff bilderfeindlich.
Das Bilderfeindliche traf natürlich für den Bernhard Blume nicht zu. Das muss man ja schon sagen, weil das war ja so die einzige fotografische Position zu der Zeit, aber jemand, der auch dann sagte, ich arbeite mit Fotografie, also als Fotograf hätte er sich ja nie bezeichnet. Und da gab es natürlich in dieser Arbeit dann einen starken performativen Anteil. Trotzdem sind das ja von Anna und Bernhard Blume eben großformatige Bilder.
Ja, spannend, ne? Auch mit dieser Hochschulpolitik, die du jetzt angesprochen hast. Ich wusste das gar nicht genau. Ich dachte nur, bei Bernhard und Hilla Becher in Düsseldorf wäre das so gewesen.
Sauerei, oder? Sauerei.
Ja, absolut, Sauerei.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, ich hoffe, solche Dinge werden wir nicht mehr erleben. Aber jetzt kommen wir mal zu einer Sache, die du gerade auch angesprochen hast. Bernhard Blume hat gesagt, er arbeitet mit Fotografie. Wie siehst du das denn für dich?
Ich finde es nicht so schlimm, in rein fotografischen Kontexten rezipiert zu werden. Ich finde das sogar interessant. Da gibt es ja Künstlerinnen, Kollegen, die sagen, das wollen sie nicht. Ich würde aber trotzdem sagen, ich bin keine Fotografin im klassischen Sinne. Ich habe zum Beispiel nie in der Dunkelkammer gearbeitet, sondern ich bin schon so ein Hybrid. Wenn auch jetzt, also wenn man auf die frühen Arbeiten guckt, ein frühes Hybrid. Und mich interessierte sozusagen von Anfang an die digitalen Möglichkeiten und die digitalen Ausformungen der Fotografie, auch die neuen technischen Entwicklungen. Und das ist ja bis heute so. Also heute beschäftige ich mich ja mit der Fotogrammetrie, was wiederum eine Entwicklung der letzten 15 Jahre ist und die es eben vorher in der Form nicht gab. Aber da können wir später nochmal zurückkommen drauf, Geschichte der Fotogrammetrie.
Nee, sehr gerne. Jetzt auch direkt. Was genau ist Fotogrammetrie?
Fotogrammetrie ist eine Technik, die eigentlich kurz nach der Entstehung der Fotografie entstand, also im 19. Jahrhundert. Und es geht darum, ganz kurz erklärt, wenn man einen Gegenstand von 3, 4, 5 Seiten fotografiert, zum Beispiel ein Gebäude, dann kann man mittels einer mathematischen Formel diese Fotos zusammenrechnen zu einem dreidimensionalen Körper und dann damit eben auch Vermessungen vornehmen. Und zwar wurde das in der Denkmalpflege des 19. Jahrhunderts angewendet, zum Beispiel für die Vermessung von denkmalgeschützten Gebäuden. Und da war es zum Beispiel möglich, man hat eine Kirche von 3 Seiten fotografiert oder von 4. Und mit dieser Formel war es dann möglich, zum Beispiel die Höhe des Kirchturms zu errechnen. Und dieses Verfahren, das wurde eben in den 90er Jahren digitalisiert. Und heute ist es so, dass man eben viele fotografische Aufnahmen eines Gegenstands, oft dann eher 50 oder 80 Aufnahmen eines Gegenstands, digital zusammenrechnen lässt und dann entsteht ein 3D-Modell dieses Gegenstandes. Und heute ist es so, dass man die fotografischen Oberflächen, die aus den Fotos kommen, aus den Ursprungsfotos, auf dieses 3D-Modell hinaufmappt. Das heißt eigentlich, dass man so etwas wie eine dreidimensionale Fotografie vorfindet. Und gleichzeitig ist diese Technik eine Vermessungstechnik, weil diesem Modell kann man dann alle Maße des Gegenstands abnehmen. Angewendet werden die Techniken heute in der Praxis zum Beispiel in Google Maps oder Apple Maps. Das sind fotografisch aufgenommene 3D-Gebilde, die eben von unseren Städten gemacht werden. Aber der städtische Raum, also wenn man da auf 3D geht, kann man doch die Stadt so hin und her drehen und man kann in die Straße hineinzoomen, man kann sich sein eigenes Haus von drei Seiten anschauen. Das ist eigentlich dem zugrunde liegt eine fotografische Technik und dann eben dieses fotogrammetrische Verfahren. Es führt dazu, dass die Städte komplett vermessen sind und das hat natürlich auch eine politische Dimension. Also mit solchen Vermessungsdaten könnte man militärisch arbeiten, man könnte aber auch natürlich seine Amazon-Drohne da durchschicken. Ja. Und insofern finde ich das relevant. Aber fotogrammetrische Verfahren werden zum Beispiel auch in der Gesichtserkennung benutzt oder beim autonomen Fahren spielt es eine ganz große Rolle. Das sind so verschiedene Anwendungen, die, denke ich, jetzt schon alltäglich sind, aber immer alltäglicher werden. Und ich finde es extrem wichtig, dass das Verfahren eigentlich bekannt ist und irgendwie auf eine Weise verstanden ist. Weil ich glaube, nur wenn wir Techniken verstehen, dann sind sie auch sozusagen für den User einschätzbar, beherrschbar. Wir verstehen, glaube ich, unsere Welt nicht, wenn wir die dahinterliegende Technik nicht verstehen. Und ja, also vielleicht ist das auch so eine kleine Sache, die in der Schule mitgezeigt werden könnte. Was ist Fotografie heute und was bedeutet die in unserem Alltag?
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, das mit der Schule, da kommen wir dann gerne auch später nochmal drauf zu sprechen. Jetzt hat mich aber nochmal interessiert in deinen ganzen Antworten, wie ist für dich das Verhältnis von digital und analog? Also du hast ja gesagt, dass du angefangen hast, natürlich Mitte der 90er noch analog zu fotografieren und dass du heute eigentlich komplett weg davon bist. Aber es gibt ja noch viele, die sagen, die Fotografie ist das einzig Wahre. Zum Beispiel in Hamburg hat jetzt einen Laden aufgemacht. Viele Grüße an Anatol Kotte, der Chromladen, die wieder all diese analogen Dinge anbieten. Aber vielleicht ist das auch alles Quatsch. Ich weiß jetzt gar nicht, weil...
Nein, doch, doch. Ich finde das eine gute Sache. Lass mich mal was dazu versuchen, ja. Irgendwie. Ich glaube, du ziehst ja auf die Frage ab, was ist Fotografie? Und ist Fotografie letztendlich sowas wie so ein abbildendes Medium trotz allem? Und was beweist eigentlich, dass es ein abbildendes Medium ist? Und ich finde das sehr interessant, das war auch für meine Arbeit immer interessant. Und meine Vorstellung oder Definition ist eigentlich die, dass es noch nicht mal eine Kamera sein muss, aber Fotografie ist all das, was sozusagen Wirklichkeit abtastet. Und das könnte von mir aus auch ein Laserscanner sein. Der ist ja anders als eine Kamera, nimmt der nicht nur das einfallende Licht auf, sondern der sendet Licht und misst dann, wie schnell das Licht zurückkommt und dadurch entsteht das Bild. Auch oft ein dreidimensionales Bild. So. Und das ist aber für mich Fotografie, weil eine Wirklichkeit abgetastet wird. Ebenso wäre ein Scan eine Fotografie oder in der Definition sogar ein Röntgenbild. Wir haben das in unserer Künstlergruppe, Künstlerinnengruppe Dark Taxa oft diskutiert und die anderen haben dann eher gesagt, nee, das Fotografie ist all das, was wie Fotografie aussieht. Und dann könnte auch ein CGI eine Fotografie sein. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, darüber nachzudenken. Ein CGI ist ja eigentlich eine komplette Konstruktion. Es ist ja, ich finde, ein CGI ist eher eine Malerei. Also ich konstruiere zum Beispiel ein Haus und dann lege ich da zwar möglicherweise eine fotografische Oberfläche drauf, aber oft sind ja auch die fotografischen oder die Texturen, die man dann im 3D-Programm zur Verfügung hat, sind ja nicht nur fotografisch produziert, die sind manchmal ja auch wiederum 3D-Artefakte. Und trotzdem kriege ich ein Produkt, was ein Haus darstellt, was ununterscheidbar ist von einer Fotografie eines Hauses. Und ist das dann eine Fotografie, weil es an das Fotografische erinnert? Oder ist Fotografie eben genau das, was Wirklichkeit in irgendeiner Form abtastet?
Und alles andere nennen wir dann irgendwie anders, oder?
Also ich habe wirklich eher die Definition, es muss eine Abtastung der Wirklichkeit stattgefunden haben, damit es Fotografie ist. Das ist meine eigene Definition. Es ist nur so, dass es oft Hybride gibt und die Hybride sozusagen ununterscheidbar sind zwischen abgetasteter Wirklichkeit. Also in der Reklamefotografie ist das wirklich Standard. Also jede Autoreklame heute ist ja ein Hybrid. Weil das Auto zu fotografieren, wir wissen alle, die jetzt mit Fotografie technisch arbeiten, wissen, wie schwierig Autofotografien früher waren. Ne? In der Reklame, es war einfach ein Riesenakt, weil das Ding sich so spiegelt. Ne? Die sind natürlich heilfroh, dass sie ihre 3D-Modelle nehmen können und die werden dann in irgendeine fotografierte Landschaft reingepackt. Und das ist ja ein Hybrid, das ununterscheidbar ist. Und insofern mag meine Definition, wenn ich jetzt in die Zukunft denke und in 30 Jahren denken, vielleicht irgendwie obsolet sein, weil es nur noch Hybride gibt. Weil dieses wirklich Wirklichkeit abtasten nicht mehr stattfindet. Und das kannst du ja auch insofern so denken, weil ja eine moderne digitale Kamera extrem viel schon mit dem Bild macht, algorithmisch, bevor es sozusagen auf deinem Display erscheint. Da werden ja ganz, ganz viele Sachen schon korrigiert und zusammengerechnet und gemacht. Und also ne, je nach Anwendung, eine Tiefenschärfe reingerechnet, rausgerechnet, mehrere Bilder zusammengesetzt. All das passiert ja. Also man kann ja gar nicht von der Wirklichkeit abtasten sprechen, wenn man mit einer gegenwärtigen Kamera fotografiert.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Was mich an der Stelle auch interessiert, ist die Frage nach, was passiert mit der fotografischen Aufnahme während ihrer Produktion und hinterher. Weil ich glaube, dass eine fotografische Aufnahme heute, also besonders im Alltagsgebrauch, ne, gar nicht an sich existiert, sondern nur im Kontext ihrer Auslesung. Und Benutzung. Und diese Auslesung und Benutzung ist eine maschinelle Auslesung, also die wird von Algorithmen vorgenommen. Und der Aufnahme heute, die hat ja ganz viel Metadaten. Und das mag erstmal so wie so ein Allgemeinplatz sein, dass sozusagen eine Aufnahme aus der Bildinformation besteht, aber die besteht ja auch aus einer Ortsangabe, einer Zeit und Datum und so weiter. Ne, je nach Aufnahmegerät auch verschiedene andere Metadaten. Das wirkt erstmal ein bisschen simpel. Ja, dann kann man ja seine Dateien auch nach Uhrzeit optieren. So, ja? Aber es ist nicht so simpel. Und zwar diese Metadaten werden ja von den Algorithmen eben ausgelesen und dadurch werden Bilder sozusagen gewertet. Und wichtiger oder unwichtiger in verschiedenen Kontexten gemacht. Und ich hatte mal einen Text geschrieben über die App, die es im iPhone gibt, die einem die Bilder sozusagen in so schöne Alben sortiert. Die heißt Fotos. Und die wirkt erstmal so ganz harmlos, oder? Dann kriegst du so auf dein Display halt auch morgens so ein Foto raufgespielt aus deinem letzten Urlaub. Denkt man sich erstmal nicht so viel bei. Aber ich glaube, die App ist ein ganz gutes Beispiel dafür, was Fotografien sozusagen heute leisten und wie die benutzt werden. Eben nicht von uns, sondern von den Algorithmen. Und in dieser App werden einerseits die Fotografien eben mit diesen Metadaten sortiert. Also man kann ja zum Beispiel die Fotografien dann nach Orten sortieren. Oder diese App, die einem da das letzte Urlaubsfoto draufspielt, die tut das ja nach einem bestimmten Algorithmus. Die denkt immer, ja, das von vor 3 Monaten ist vielleicht gerade spannend. Ne? Das ist, wird ja auch zum Beispiel nach dem Zeitlichen ausgewählt. Viel schlimmer noch, finde ich, ist, dass diese App zum Beispiel auch eine Gesichtserkennung und eine Adressbuchabgleich macht. Und jeder weiß, dass dann die Kontakte, die man am meisten benutzt, auch als die Fotos von Personen kommen, die als erstes auftauchen in dem Album Personen. Und zwar wird dann ausgelesen, mit wem ich am meisten kommuniziere. Das wird mit den Metadaten verbunden. Und dann wird andererseits die Bilder ausgelesen, also die Bilder in meiner Foto-App, wo diese Personen wiederum auftauchen. Und dadurch wird entschieden, wer meine Familie ist. Ich finde das schon wirklich ein Ding. Also es geht doch darum, dass Fotografien sozusagen zwei Dinge in sich tragen. Einmal die Metadaten, die wir nicht sehen, die aber eben von den Maschinen ausgelesen werden. Einerseits das bestimmt, welches Bild gesehen wird. Und da ist auch wirklich davon abhängig, wie ich welches Bild benutze. Und zwar ist es so, dass in diesen Album Bilder hochgepusht werden, die ich oft verschickt habe. Ne? Also wie ich, das ist auch nicht, die Metadaten sind nicht was Statisches, sondern sie sind auch all mein Nutzungsverhalten, was an ein Foto gebunden ist. Das heißt, wenn ich ein Foto erst nicht beachtet habe und dann aber 20 Mal verschicke, dann ändern sich seine Metadaten, weil die Benutzung sich geändert hat. So, und das ist sozusagen einem Foto innewohnt. Und das andere, was ein Foto immer sozusagen in seiner Rezeption beeinflusst, sind die Kriterien, die aufgestellt werden für die Algorithmen, die geschrieben werden. Und wenn ich jetzt diese kleine App Fotos anschaue, dann wird mir ja eine Auswahl gemacht. Und die Auswahl beruht auf Kriterien. Und diese Kriterien sind zum Beispiel komischerweise, dass mir, ich habe jetzt in meinem Umfeld sozusagen nur ein kleines Kind, nämlich mein Patenkind. Und das wird mir ständig auf mein Display gespielt, weil wohl davon ausgegangen wird, dass ich als Frau an kleinen Kindern interessiert bin.
Also du siehst das eher problematisch und moralisch sozusagen.
Ich sehe es eher als eine Frage der Aufklärung, weil das sind ja zwei Dinge, die quasi unsichtbar im Hintergrund laufen. Und ich bin da gar nicht so moralisch, sondern mir ist eigentlich nur so wichtig, dass es wie so ein Bewusstsein dafür gibt, was da abläuft. Und an einer Stelle bin ich dann vielleicht doch moralisch, und zwar die Kriterien für eine automatische Bildauslesung. Ich finde, die müssten offen liegen, weil es gibt natürlich zum Beispiel rassistische Auswahlkriterien. Oder in anderer Form, also ich glaube, Kriterien, das ist ein Politikum. Ne? Mit welchem Kriterium wird eigentlich was ausgewählt.
Ja, dahinter steckt natürlich auch die Frage, wer schreibt diese Algorithmen und wer verdient damit Geld am Ende?
Genau, und das gerade bei der App Fotos, ne, da geht es ja eigentlich um was ganz Simples, nämlich um Wohlbefinden für den iPhone-User. Der soll ohne viel Zeitaufwand eben einen kleinen Urlaubsfilm erstellen können. Und die machen ja die Auswahlkriterien nicht um politisch Einfluss zu nehmen, sondern die machen die vermutlich auch algorithmusbasiert darauf, was am meisten benutzt wird. Ja. Und da ist das Bild des 3- oder 5-Jährigen sicher attraktiver als das Bild der Oma. Und darum spült das nach oben in Form dieser Algorithmen. Aber das führt ja zu einer unglaublichen Gleichschaltung auch, indem das andere, das, was nicht alle tun, immer prekärer wird sozusagen. Wenn sozusagen Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, von solchen Presettings gesteuert werden. Und das ist, glaube ich, dann auch die Aufgabe der Künstler, Gegenbilder dort zu entwickeln oder eben auch überhaupt die Mechanismen aufzudecken. Das ist vielleicht auch das, weil wir ja vorhin über mein Studium sprachen, das, was ich an der HFPK in Hamburg wirklich gelernt habe, dieses Analysieren der eigenen Mitte. Und ich glaube, das ist in der Fotografie heute wichtiger denn je. weil eben die Mittel inzwischen so sehr über die Bilder herrschen, also auch die Algorithmen. Und es wäre eigentlich gut, dass mehr darauf fokussiert werden würde.
Also Stichwort Smartphone. Ich würde sagen, dass wir jetzt genau so diskutieren und auch diese Gespräche darüber führen, hat ganz viel damit zu tun, dass das Smartphone gegeben hat, dass es erfunden wurde. Wie gehst du damit um? Also benutzt du das Smartphone? Arbeitest du damit? Wie gehst du damit um?
Also ich plane gerade eine neue Arbeitsgruppe oder bin mittendrin und die wird sich mit der Klimakrise beschäftigen und wird dokumentarische Anteile vermutlich haben, wenn sie gut geht, weil es kann auch sein, dass ich es in den Sand setze, keine Ahnung, sehr spannend, weil extrem komplexes Thema und ich eben dokumentarische Vorgehensweisen mit anderen verbinden will, also mit fiktiven und so weiter. Dafür brauche ich gerade wirklich eine Kamera, die ich immer mit habe. Und ich fotografiere gerade so in verschiedenen Formaten. Das geht von Phase One bis einer kleinen mit Digitalkamera. Aber ich brauche auch wirklich was ich im Alltag mit mir habe. Und deshalb plane ich gerade auch ein neues Telefon zu kaufen. Und mir tut es ein bisschen in der Seele weh. Ich würde mir nämlich eigentlich ein Fairphone gerne kaufen, aber brauche gleichzeitig gute Kameras. Und dann weißt du schon, in welche Richtung das gehen wird. Leider, ich mache hier keine Reklame, weil ich finde die Rolle verschiedener Konzerne extrem problematisch. So ist die Realität, dass wirklich auch ich als mit Fotografie arbeitende Person dieses Tool ernsthaft in Erwägung ziehe, um Bilder zu machen. Und das ist einfach so, weil die extrem gut aufgelöst sind und so klein. Dann ja. Mit verschiedenen optischen Brennweiten. Das ist einfach eine Überlegung wert, wenn man so quasi im Feld fotografieren will. Und teilweise, weil ich dann auch sehr viel unterwegs bin oder sein werde.
Sehr schön, da sind wir schon sehr gespannt auf das Projekt, was du dann von wo auch immer mit nach Hause bringen wirst und wir es dann sehen können. Jetzt kommen wir nochmal zu der Frage zurück, die ich vorhin schon so ein bisschen nach hinten verschoben habe. Das ist nämlich, du hast es mehrfach angesprochen, einmal hast du das in der Schule gesagt, sollte es in der Schule verortet werden. Dann hast du davon gesprochen, dass mehr Aufklärung passieren sollte, eben genau diese ganzen Punkte, die du angesprochen hast. Das findet also auch für dein Verständnis viel zu wenig statt, oder?
Ja, also ich finde eine Art von Medienaufklärung, hört sich jetzt sehr pädagogisch an, aber fände ich wichtig. Und gleichzeitig ist es unglaublich schwer, weil ich weiß gar nicht, ob man eigentlich nicht doch irgendwie Programmieren als Unterrichtsfach einführen müsste. Weil also die Funktionsweise von bestimmten Anwendungen, Apps wäre natürlich irgendwie wichtig zu wissen. Dass man erstmal überhaupt weiß, was funktioniert da im Hintergrund. Aber das ist ja nur ein Teil der Miete. Also es wäre ja auch wichtig zu sagen, wir können die Produktionsmittel in unsere Hand nehmen und es umschreiben oder anders machen. Und davon sind wir ja so meilenweit entfernt. Das ist, obwohl in China die Kids eben programmieren lernen. Aber ich wäre ja schon mal froh, wenn es sozusagen eine größere Bewusstsein für Funktionen von Medien gäbe und das eben diskutiert wird. Wie funktioniert sowas eigentlich? Und gleichzeitig, und ich finde, das passiert ja eben bei jüngeren künstlerisch-fotografischen Positionen schon, dieses sehr spielerische Umgang mit allen Medien und das Verweben von Bewegtbild und fotografischen stillstehenden Bild, von gefundenem Material, von selbst aufgenommenen, diese Art von unglaublich freien Umgang mit dem fotografischen Bild, die findet ja statt in der Kunst, aber letztendlich auch in dem, was Kids auf ihrem iPhone machen oder irgendeinem anderen Smartphone.
Ja, und dahinter steckt ja im Grunde genommen die Frage für jedes Elternteil, wann führe ich meine Kinder an diese Smartphone-Technologie oder an eine neue Technologie heran? Ich glaube, Jede Generation stand vor dieser Herausforderung.
Ja, ich glaube, dass sich über Technologieentwicklung, weil das sind es ja, ne, die, ich glaube, da kann man sich so auf zwei Arten Gedanken drüber machen. Weshalb entsteht eigentlich eine neue Technologie? Und ich glaube, dass sie oft im Moment dann doch entwickelt wird, einfach aus Selbstzweck, also so, weil es möglich ist und Profit erhofft wird. Und ich frage mich eigentlich, ist das der Weg für neue technologische Entwicklung oder sollen wir die genau dann immer machen, wenn wir der technologischen Entwicklung von der erhoffen, dass es sozusagen ein übergeordnetes Ziel erfüllt, was wir irgendwie wollen? Also wenn du zum Beispiel das Problem der Klimakrise jetzt siehst, ne, dann könnten wir doch denken, wir konzentrieren uns jetzt auf technologische Entwicklungen, die in der Klimakrise helfen würden. Ja, in der Fotografie heißt das zum Beispiel, ganz simples Beispiel, es gibt so, so Automaten für die Landwirtschaft, die fotografisch den Boden abtasten und dann Unkraut identifizieren können durch automatische Bildauslesung. Und dann können sie halt, ohne dass man Pestizide benutzt, das Unkraut entfernen. Es ist jetzt so ein Versuch noch. Ne? Aber so würde ja zum Beispiel ein fotografisches Verfahren möglicherweise entwickelt werden, um einen ökologischen Landwirtschaft 2.0 zu realisieren. Ob das gut oder schlecht ist, das weiß ich nicht. Aber da hätte eine technologische Entwicklung sozusagen ein übergeordnetes Ziel, das ein anderes ist als ein Selbstzweck. Und so denke ich irgendwie über Technologie nach, wenn man so mal ganz weit nach hinten tritt, zu welchem Zweck eigentlich?
Fotografie neu denken, der Podcast, Staffel 3.
Ja, der Zweck heiligt nicht immer die Mittel. Liebe Beate, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, wir treffen uns mal demnächst persönlich. Herzliche Grüße nach Berlin.
Ja, lieber Andy, danke. Das war super interessant heute und ich freue mich, wenn wir uns bald sehen, in echt.
Ja, wer mehr wissen möchte und sehen möchte und erfahren möchte über die Arbeit von Beate Gütschow, der kann einfach die Internetseite von Beate Gütschow anklicken unter www.beategütschow.de oder selbstverständlich bei Instagram unter Beate Gütschow oder auch nochmal bei dem Dark Taxa Projekt, unter anderem mit Michael Reisch und Beate Gütschow. Ja, an dieser Stelle weise ich dann auch gerne nochmal darauf hin, dass alle Episoden nach wie vor online sind auf dem Linktree-Verweis sozusagen auf fotografieneudenken.de zu den Episoden. Und apropos Dark Taxa und Michael Reisch, das waren die Folgen 60 und 61 hier in meinem Podcast. Wer das noch nicht gehört hat, sehr gerne nochmal reinhören und auch alle anderen Folgen sind nach wie vor online. All diese Informationen sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode zum Anklicken zusammengefasst. Da bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
Fotografie neu denken, der Podcast, Staffel 3. Eine Produktion von Studio Andy Scholz. 2021.